So, gut. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen, wieder mal zur Informatik. Ich bin freudig bewegt, dass so viele Leute anwesend sind. Sehr schön. Exzellent. Wunderbar. Prima. Terrific. So, was auch terrific ist, sehen Sie schon an der Tafel. Also nochmal ganz kurz, wo waren wir, wie kamen wir dahin? Naja, gut, unsere Welt bestand aus Relationen. Warum? Weil Entitäten Relationen waren, nämlich über ihre Attribute. Dann waren Beziehungen auch Relationen. Wir haben immer diese Fremdschlüssel auf die jeweiligen Entitäten gehabt. Also in unserer Welt ist jetzt alles ein einziger freudiger Reigen der Relationen. Ja? Und diese Relationen haben wir immer als Tabellen geschrieben, ja, und die einzelnen Tupel waren halt Zeilen. Deswegen heißt das Ganze natürlich auch relationale Datenbanktheorie. Und das ist halt immer noch so der State of the Art. Es gibt ja jetzt inzwischen auch nicht relationale Datenbanken, die relativ viel Erfolg haben, wie zum Beispiel MongoDB, aber da werden wir jedenfalls nicht drüber sprechen. Worüber wir heute sprechen werden oder was wir fortsetzen werden, ist nämlich die relationale Algebra. Wozu brauchen wir das? Naja, Tabellen sind gut, wenn es sie gibt, aber wir müssen ja auch irgendwas damit machen. Was wollen wir damit machen? Wir wollen Anfragen stellen. Und diese Anfragen sind, formalisieren Wissensbedarfe und dementsprechend haben wir eine Menge von Tabellen, eine Menge von Relationen, konstruieren uns mit Hilfe dieser Algebra einen Ausdruck, der dazu hoffentlich angetan ist, unser Informationsbedürfnis zu befriedigen. Und dann kriegen wir als Antwort auf diesen Ausdruck wieder eine Relation, das heißt eine Tabelle. Mathematisch gesehen sind es also alles Operatoren, die eine oder mehrere Tabellen zum Argument nehmen und eine Antworttabelle konstruieren. Das kann man jetzt auf hunderterlei Arten machen. Was wir heute also machen, ist, wir schauen uns die restlichen Operatoren an und ein paar Beispiele. Der geneigte Studierende oder die geneigte Studierende fragt sich natürlich immer, warum muss ich das wissen? Die Antwort ist, muss ich nicht unbedingt wissen, vertieft aber mein Verständnis für das, was dann kommt, nämlich SQL. Ja, SQL ist ja die Standardanfragesprache auf relationalen Datenbanken und die kann man meiner Meinung nach umso besser verstehen, wenn man das in dieser Form sich mal angeguckt hat. Ja, also für den Moment ein Verständnisförderungstool. Ja, also, wir haben gesagt, okay, es gibt hier eine Menge von Operatoren, die wir minimal brauchen und es gibt noch eine Menge von anderen Operatoren, deren Ergebnis sich immer aus diesen hier schreiben lässt oder mithilfe dieser sich schreiben lässt. Und das können Sie sich auch immer angucken. Also ein Teil ist zum Beispiel die klassische Mengenalgebra, also Vereinigung, Schnitt, Komplement und so weiter. Kennen Sie aus Mathe. Und Sie wissen vielleicht noch, dass es nur der Vereinigung und der Differenz bedarf, um zum Beispiel auch sowas wie den Schnitt aufschreiben zu können. Sie können auch mit dem Schnitt und der Differenz auskommen, dann können Sie die Vereinigung schreiben. Also so ist das. Da haben wir uns also ein paar angeschaut und das Wichtigste gleich vorab, das Wichtigste war die Selektion, der Selektionsoperator, der aus einer gegebenen Relation oder einer gegebenen Tabelle gemäß einem Kriterium, dieses Kriterium haben wir ein Prädikat genannt, eine Menge von Zeilen auswählt und diese Menge von Zeilen machen dann die Ergebnisrelation. Also hier zum Beispiel im vorgegebenen Beispiel haben wir gesagt, wir wollen alle Studierenden mit einer Semesterzahl größer 10. Das heißt, im Prinzip geht dieser Operator alle Zeilen durch und wählt die aus, die ihm passen. Und was heißt passen? Naja, dieses Prädikat besteht aus Attributnamen von dem Argument, aus Konstanten, Vergleichen und den logischen Operatoren und, oder und nicht. Ja? Und diese logischen Operatoren, wer hat die logischen Operatoren vorher noch nie gesehen? Hände hoch. Gut, wer hat sie schon gesehen? Hände hoch. Gut. Wer hat keine Ahnung, ob er sie schon mal gesehen hat? Okay. Wer hat keine Ahnung, ob er keine Ahnung hat? Okay, gut. Naja, wie auch immer. Also ein diffuses Meinungsbild. Ich gehe einfach mal davon aus, dass Sie es schon mal gesehen haben. Tja. Gut. Also, das ist das, was wir hatten. Dann haben wir gesagt, wir wollen ja nicht immer alles wissen. Das heißt, von unserem Ergebnis interessieren uns bestimmte Spalten vielleicht gar nicht. Und deswegen können wir mithilfe des Projektionsoperators, groß P für P, griechisch für P, können wir auswählen, welche Spalten uns interessieren. Das heißt, hier unten als Subskript steht eine Menge von, ja, zum Beispiel von Spalten oder von Attributen der Relation, ja. Attribute haben wir jetzt bei Entities auch kennengelernt, aber hier ist etwas allgemeiner die Konstituenten, aus der die Relation aufgebaut ist, gemeint. Ja? Gut, also, dann haben wir gesagt, gut, nächster Operator, bang, bang, geht immer alles zack, zack, ist das kartesische Produkt. Das kartesische Produkt kennen wir schon, weil wir so natürlich auch Relationen definiert haben. Und das kartesische Produkt über Relationen, ja, also jetzt nicht mehr über Attributmengen oder Fremdschlüsseln, sondern über ganzen Relationen, geht auch hierhin und nimmt einfach erstmal alle möglichen Kombinationen. Ja. Das heißt, hier nehmen wir mal an, wir hätten 7 Professoren und wir hätten 12 Einträge in Höheren. Das heißt, dann hat das Kreuzprodukt 7 mal 12 viele Einträge, jedes mit jedem. Da ist der Hinweis unten, das kann natürlich sehr groß werden. Sie können natürlich auch kartesische Produkte über mehr als 2 Relationen machen, wobei Sie die natürlich auch leicht wieder definieren können über dem kartesischen Produkt von 2. Ja, nehmen Sie halt zuerst das erste, das gibt wiederum eine Ergebnisrelation, dann machen Sie das kartesische Produkt mit dem nächsten und so weiter. Das heißt, Sie können so eine Art Klammerung einführen und das kartesische Produkt ist assoziativ. Wie Sie die Klammern machen, ist eigentlich wurscht. Das Ergebnis ist hinterher immer das gleiche. However, es kann sehr groß werden. Deswegen ist es eigentlich sinnvoller, nicht das ganze kartesische Produkt zu machen, sondern sozusagen nur passende miteinander in Beziehung zu setzen. Das heißt hier jetzt zum Beispiel bei Professoren und Höheren, ja, wäre es zum Beispiel Unsinn, Professoren, die gar keine Vorlesung halten, in das Kreuzprodukt aufzunehmen. Ja. Sie könnten auch zum Beispiel, Studierende mit Höheren sozusagen joinen, wie es dann heißt. Da bilden Sie also nicht das komplette Kreuzprodukt, wo Sie zum Beispiel eben auch Algebra 1, Algebra 2, Quantenmechanik 1, Quantenmechanik 17, Sozialpsychologie 453, hören Sie ja alles gar nicht, stimmt's? Und deswegen wäre es Unsinn, wäre nur gut, die aufzulisten in dem Ergebnis, die Sie auch hören. Ja? Und das nennt man dann Join. Also wir nehmen nur die, die zusammenpassen, sehen wir gleich noch. Das hier ist sozusagen die Brute Force Variante. Ja? Gut. Dann haben wir gesagt, okay, noch ein paar Bezeichnungen, noch ein paar Notationen. Also SCH hat ja die Menge aller Attribute bezeichnet. Das werden wir einfach brauchen, um ein paar Sachen zu notieren. Das heißt, wenn eine Relation selbst ein Kreuzprodukt aus 5 Mengen ist, dann listet Schema einfach diese 5 Mengen auf. Oder im Fall von Entitäten die Attribute. Ja. Dann haben wir gesagt, haben wir noch so eine Notation mit Punkt. Das heißt, E war wieder eine Tabelle und eine Relation und A war ein Attribut. Und das haben wir gebraucht, um sozusagen bei gleich benannten Attributen Klarheit schaffen zu können. Also zum Beispiel Professoren und Assistenten, die haben beide eine Personalnummer. Und wenn wir jetzt das Kreuzprodukt bilden, dann hätten wir ein Problem, diese beiden Personalnummern auseinanderzuhalten. Jetzt könnte man natürlich geneigt sein zu sagen, Professoren steht doch irgendwie links und Assistenten steht doch irgendwie rechts. Dann weiß ich's doch. Naja, Wir haben gesagt, grundsätzlich mathematische Relationen sind nicht immer symmetrisch. Das heißt, es kommt auf die Reihenfolge im Kreuzprodukt drauf an. Für uns sind die Relationen aber tatsächlich symmetrisch. Das heißt, welches Attribut Sie jetzt ganz links hinschreiben oder ob Sie das, was bei Ihnen ganz links steht, schreiben Sie vielleicht in die Mitte. Das ist eigentlich wurscht. Das heißt, wo die Spalten stehen, ist uns egal. Ja? Und dementsprechend könnten wir auch die Personalnummer der Professoren nicht so leicht von der der Assistenten unterscheiden. Deswegen müssen wir das hier mit dieser Punktnotation qualifizieren. Das können wir auch tun, wenn es eigentlich eindeutig ist. Ja? Also Assistenten haben keinen Rang. Und könnten wir auch so lassen, wir könnten dieses Ding, wo der Cursor drauf ist, auch Professorenpunktrang nennen. Im Ergebnis ist es eigentlich wurscht. Ja? Okay, gut. Dann machen wir nochmal weiter. Ja? Also, hier nochmal ein Beispiel. Also E.A, ja? Also Sie können den qualifizierten Namen einer ganzen Tabelle, einer ganzen Relation meinen, oder Sie können das Ganze auch für ein Tupel machen. Ja, ist eigentlich wurscht. Das heißt, wenn Sie aus diesem schönen Vierertupel den Namen wollen, dann können Sie das auch so schreiben, dann ist es der Sokrates. Genauso können Sie auch ganze Mengen von Attributen gleichzeitig qualifizieren. Ja, das schreiben Sie halt nach dem Punkt einfach eine ganze Menge hin. Ist eigentlich klar, denke ich mal. Ja? Gut. Okay, nächster Operator. Umbenennung. Ja. Wenn Sie sich erinnern, wir haben ja diese lustigen Verfeinerungen gehabt, ja, wo wir zur N-Seite Beziehungen aus den Entity-Relationship-Diagrammen reinziehen konnten. Ja. Und zwar immer zur N-Seite und auch nur dann, wenn das andere eine 1 war. Ja. Und das war zum Beispiel bei diesen Vorlesungen der Fall. Da haben wir das dann, wir haben ja zuerst eine komplett eigene Beziehung gehabt, die den Professor mit der Vorlesung, die er hält oder die sie hält, in Bezug setzt. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eine N-zu-1-Relation, also eine Vorlesung wird von genau einem Prof gehalten, aber ein Prof kann viele Vorlesungen halten. Und dann haben wir diesen Umstand, also diese N-zu-1-Relation in den N-Teil, das heißt in die Vorlesung reingezogen. Und dort hieß das Attribut aber plötzlich nicht mehr Personalnummer, war ja der Schlüssel vom Prof, sondern gelesen von, und da kamen dann die ganzen Personalnummern als Fremdschlüssel rein. Um das wirklich formal machen zu können, müssen wir sozusagen jetzt die Personalnummer des Profs einfach umbenennen in gelesen von. Ja, das ist einfach das, was wir brauchen. Und das macht uns unser Rho-Operator, Rho-R für Rename. Ja? Und das heißt zum Beispiel, ich kann Vorgänger jetzt in der Relation voraussetzen, umbenennen in Voraussetzung. Ich kann auch jede andere Zeichenkette mir einfallen lassen. Ja? Ich kann das ganze Ding auch Mondschein-Serenate nennen. Das ist mir dann in dem Fall wurscht. Und Sie können auch ganze Relationen umbenennen. Also zum Beispiel, wenn Sie, wie wir das noch tun werden, über Vorgänger von Vorgängervorlesungen resonieren wollen, ja, also zum Beispiel nehmen wir mal an, Quantenmechanik 1 hat als Voraussetzung Analysis 3 und Analysis 3 hat als Voraussetzung Analysis 1. Ja, dann ist Analysis 1 natürlich eine indirekte Voraussetzung von Quantenmechanik 1 und wir haben aber in Voraussetzen immer nur die direkten Vorgänger sozusagen, die Vorlesung, die direkte Qualifikationskriterien sind. Ja. Um die indirekten zu kriegen, müssen wir Voraussetzen nachher zweimal hernehmen. Das heißt, wir müssen ja sozusagen von ganz links nach ganz rechts kommen, um die indirekten Vorgänger zu kriegen. Und wenn Sie was zweimal nehmen, dann müssen Sie es ja unterscheiden. Ja, das heißt, Sie nennen eine Instanz V1, wie hier, und die andere V2. So können Sie also auch ganze Relationen umbenennen. Sie können alles umbenennen. Okay? Gut. Hier haben wir schon das Beispiel mit den Vorlesungen. Also, hier ist eine Instanz V1 von Voraussetzen und die haben wir jetzt in V1 umbenannt. Hier ist die genau gleiche Instanz, ist nichts anders, einfach nur Voraussetzen nochmal. Jetzt haben wir es V2 genannt. Ja? Und wenn wir jetzt diese indirekten Vorgänger, also die Vorgänger zweiter Stufe sozusagen, der Vorlesung 5216 ermitteln wollen, wie können wir das machen? Naja, gut, wie gesagt, wir müssen von ganz rechts sozusagen nach ganz links rüber. Das heißt, wir müssen uns hier anschauen, wo steht hier die 5216? Und dann müssen wir uns hier anschauen, welche Voraussetzungen hat 5216? Wenn wir die Voraussetzungen gefunden haben, müssen wir hier nochmal nachschauen, welche Voraussetzungen die wieder alle haben. Ja, das heißt, wir müssen von ganz rechts nach ganz links rüber. Also zuerst machen wir mal ein Kreuzprodukt aus den beiden Instanzen von Voraussetzen, umbenannt in V1 und V2. Und dann wählen wir, dann wählen wir natürlich genau die aus, die sozusagen zusammenpassen. Das heißt, V2 Nachfolger muss 5216 sein. Suchen wir uns hier raus. Ja? Und der Nachfolger von V1 muss der Vorgänger von hier in V2 sein. Ja? Das heißt, was in V1 hier Nachfolger ist, muss in V2 hier als Vorgänger drinstehen. Das ist genau dieses Ding, wo wir sagen, das muss ja zusammenpassen. Also nochmal, hier suche ich mir die Vorgänger raus und die packe ich hier rein und suche mir dann hier wieder die Vorgänger raus. Das heißt, an der Stelle, an dieser Nahtstelle muss es sozusagen zusammenpassen und zusammenpassen wird durch diese Teilbedingung ausgedrückt. Ja? Und das ist schon mein Ergebnis. Und das Ganze kann ich dann einfach nur noch, wie würde das Ergebnis denn aussehen? Es wäre eine Tabelle an der Stelle, wenn wir nur das bis zur roten Klammer hätten. Ja? Das Ergebnis wäre eine Tabelle mit 4 Spalten, ja? Weil die Tabelle, aus der ich meine Selektion mache, hat ja auch 4 Spalten. Okay? Da sehen wir sie hier. Jetzt interessieren mich ja aber nur die Vorvorgänger gleich. Und das heißt, am Ende interessiert mich nur die Spalte ganz links. Ja? Deswegen mache ich am Ende noch eine Projektion und nehme mir nur die Spalte raus, die ganz links ist. Und das ist V1-Vorgänger, nicht V2-Vorgänger, sondern V1-Vorgänger. Dann habe ich wiederum eine Tabelle als Ergebnis und diese Tabelle hat jetzt plötzlich nur noch eine Spalte und da stehen dann die ganzen Vorvorgängervorlesungen drin. So, also die Frage ist, was ist, wenn man noch mehr Vorgänger hat? Also wenn ich die Vorvorgänger mich interessiere. Ja? Das funktioniert ganz genau nach dem gleichen Prinzip. Wenn Sie die dritte Stufe wollen, ja, dann müssen Sie sozusagen Voraussetzen dreimal hernehmen, ja? Benennen es um in V1, V2, V3 und dann müssen Sie die Bedingungen, die das Zusammenpassen definiert, halt noch um eine Teilbedingung erweitern. Das heißt, es muss dann plötzlich an zwei Stellen zusammenpassen. Ja? Und so weiter und so fort. Können Sie beliebig oft machen, auch den tausendstelligsten Vorgänger. Irgendwann wird halt die Antwortrelation leer sein. Ja? Das heißt, weil, ich meine, irgendwann Studiengänge dauern ja maximal so und so viele Jahre, irgendwann ist halt Schluss mit Vorgängern. Aber theoretisch können Sie das so oft iterieren, wie es wollen. Ja? Also das ist zum Beispiel jetzt ein erstes Beispiel für einen komplexeren Ausdruck, der diese Operatoren benutzt. Und wie immer, jeder Operator nimmt eine oder mehrere Relationen, macht eine neue draus und die kann ich dann wieder mit anderen Operatoren und anderen Relationen zusammenbasteln und am Ende kommt ein Ergebnis raus. Ja? Und das ist auch ganz typisch, das wird nachher in SQL genauso sein. Exakt dasselbe, bloß anders aufgeschrieben. So, jetzt weiter im Text, neuer Operator, die Vereinigung. Ja? Um etwas vereinigen zu können, muss es strukturgleich sein, in unserem Fall. Das heißt, wenn wir die Professoren und die Assistenten vereinigen wollen, zum Beispiel zu einer neuen Tabelle Uni-Mitarbeiter, dann müssen die erstmal gleich gemacht werden. Das heißt, wir projizieren hier mit Hilfe von dem Pi-Operator die Elemente aus Assistenten und Professoren raus, die gleich sind. Das ist zum Beispiel Personalnummer und Name. Es ist sogar genau Personalnummer und Name, nicht nur zum Beispiel. Bei Professoren gibt es Rang, das gibt es bei Assistenten nicht, dafür gibt es bei Assistenten Boss, gibt es bei Professoren wieder nicht und so weiter. Und was Sie einfach dann tun, Sie haben zwei schemagleiche Relationen, Deng und Bang, ja, und die nehmen Sie einfach und stecken die so aufeinander. Ja. Das ist die Vereinigung. Ziemlich simpel, einfach nur das, was man sich auch drunter vorstellt. Ja. Dann, analog zur Vereinigung, gibt's die ganzen anderen Mengenalgebra-Geschichten auch. Ja. Also wenn wir zum Beispiel die Matrikelnummer der Studis möchten, die keine Prüfung abgelegt haben, dann können wir das mit der Mengendifferenz auf folgende Weise machen. Wir projizieren uns aus Prüfen die Matrikelnummer. Das sind die Matrikelnummern der Studierenden, die überhaupt Prüfungen abgelegt haben. Und jetzt ziehen wir die Matrikelnummern der Studenten, die es überhaupt gibt, von der Menge ab, derjenigen, die eine Prüfung gemacht haben. Dann kriegen wir genau die raus, die keine Prüfung gemacht haben. Ja? Und das setzt aber auch wieder Schemagleichheit voraus, weil ansonsten Äpfel mit Birnen vergleichen ist schwierig. Also Sie können 2 minus 3 können es rechnen, aber Laptop minus Stuhl fällt Ihnen schon schwer. Ja? Deswegen schemagleich. Und Durchschnitt, Mengendurchschnitt, nicht etwa im Sinne von Average, sondern im Sinne von Mengendurchschnitt halt, ist das hier. Wenn wir alle C4-Professoren möchten, die mindestens eine Vorlesung halten, dann können wir das so machen. Ja? Das heißt, wir gehen erstmal hin und versuchen rauszufinden, was sind denn die C4-Professoren. Dann nehmen wir die ganzen W2, W3, C3, W1, diesen ganzen Kram nehmen wir raus. Ja? Und das machen wir mit dem rechten Ausdruck. Zuerst haben wir eine Projektion und sagen, Rang muss C4 sein, der Menge aller Professoren. Dann kriegen wir eine Tabelle raus, die wieder 4 Spalten hat, wie Professoren auch. Und dann interessiert uns aber nur die Personalnummer. Ja? Und dann können wir die Personalnummern derjenigen auch nehmen, die Vorlesungen halten. Ja? Das heißt, wir nehmen unsere Vorlesungen-Tabelle, umbenennen das Gelesen von wieder in Personalnummer. Ja? Wir hatten ja schon einmal umbenannt auf dem Hinweg, da hatten wir Personalnummer in Gelesen von. Jetzt müssen wir es wieder sozusagen zurück umbenennen für diese Anfrage und projizieren uns dann auch wieder nur die Spalte Personalnummer raus und dann machen wir einen Schnitt dieser einelementigen Tabelle. Ja? Und in der Antworttabelle, es kommen natürlich nur die vor, die in beiden drin sind. Ja? Und Sie sehen schon, dieses Symbol für den Mengendurchschnitt erinnert natürlich an das logische Und. Ja? Das logische Und ist spitz, der Mengendurchschnitt ist rund. Das gilt für die Vereinigung auch, die erinnert an das logische Oder. Ja? Und das ist kein Zufall, denn die Mengenalgebra mit Schnitt, Vereinigung, Durchschnitt und so weiter und die Boolesche Algebra der Aussagenlogik mit und, oder und nicht, die sind im Grunde gleich, isomorph. Ja? Das ist nichts anderes. Ja? Meint im Grunde genommen mathematisch ziemlich dasselbe. Ja? Deswegen kann man sich auch die Symbole vielleicht ganz gut merken. Hier unten noch als Schmankerl, wie können wir den Schnitt durch die Differenz ausdrücken? Naja, so halt. R geschnitten mit S ist R minus R minus S. Ja, können Sie sich mal überlegen, Venn-Diagramm malen, dann sieht man das schon. Gut. Jetzt kommen wir also zu diesen, also das war schon die ganze relationale Algebra. Ja? Sie können sich also beliebige Informationsbedürfnisse stellen, Verzeihung, und die mit sich dafür einen Ausdruck bauen. Und was Sie kriegen, ist eine Antworttabelle, wo der ganze Kram drinsteht, der Sie interessiert. Jetzt also zu den Dingen, die einfach nur nützlich sind, die wir aber auch anders aufschreiben könnten. Und das Erste, was wir haben, ist der natürliche Verbund oder der natürliche Join. Und das ist genau das, was ich vorhin schon meinte. Kreuzprodukt ist groß. Wir wollen uns nur die raussuchen, die zusammenpassen. Wie machen wir das? Nehmen wir mal an, wir haben zwei Relationen R und S. R habe die Attribute A1 bis AM und B1 bis BK. B1 bis BK taucht auch in S auf. S hat aber zusätzlich noch C1 bis CN. Das heißt, wir haben so eine Struktur. Und dann können wir den Join, den wir mit so einer Fliege schreiben, ja, so einem Schmetterlings-Farfalle-Symbol, ja, das können wir hier auf genau diese Weise definieren. Zusammenpassen heißt also, wir wählen uns aus dem Kreuzprodukt diejenigen Einträge aus, wo gerade R1 B1 gleich S Punkt B1 ist, ja, und RB2 gleich SB2 und so weiter, bis RBK muss dann gleich SBK sein. Das heißt, die ganzen Bs müssen jeweils gleich sein. Dann akzeptieren wir es als Element im Ergebnis. Okay? Das ist also wie so, ja, so zusammengesteckt, so dass es passt. Und dann gehen wir hin und sagen, das Kreuzprodukt hat ja diese ganzen Spalten. Ja? Das heißt, B1 bis BK stehen einmal in der R-Variante und einmal in der S-Variante drin. Das heißt, wenn die A's 4 sind, die B's 5 und die C's 6, ja, dann haben wir 4 plus 5 plus 5 plus 6 viele Spalten. Jetzt ist es aber eigentlich schwachsinnig, die Bs zweimal hinzuschreiben, weil wir haben ja eh nur die zusammenpassen. Das heißt, am Ende haben wir dann noch eine Projektion, wo wir zum Beispiel nur noch die von R nehmen. Oder Sie können hier diese Rs auch durch S ersetzen, dann wäre es genau dasselbe. Ja? Und dann hat also der Join jetzt genau diese Attribute, nämlich die in R drin sind, aber nicht in S. Das waren die As. Die in beiden drin sind, über die wir gejoint haben, wie man informell auch sagt, und die Cs, die in S sind, aber nicht in R. Ja? Das ist also jetzt der natürliche Verbund. Und der Clou an der Geschichte, warum macht man das? Weil das Kreuzprodukt eben sehr viele und in der Regel auch sehr viele unsinnige Kombinationen enthält. Gut. Also Beispiel hier zum Beispiel Studenten gejoint mit Höheren. Sie haben also hier die Matrikelnummern und das ist genau das, was wir vorhin besprochen haben. Nachher hat in dem Join jeder nur die Vorlesungen hier auch drin, die auch er oder sie nur hört. Das heißt also der Karnap, der halt sehr fleißig ist, hat halt seine 4 Vorlesungen und nicht auch noch die 8 anderen, die er eigentlich gar nicht hört. Ja? Das heißt, das Join-Attribut ist hier Matrikelnummer und da werden halt nur die genommen, die zusammenpassen. Also ganz straightforward. Der Join ist, wie das kartesische Produkt auch, assoziativ. Das heißt, Sie können die Klammern setzen, wo Sie wollen. Es ist also egal, ob Sie erst B mit C joinen und dann den Join mit A machen oder A mit B und dann mit C. Das ist wurscht. Kann man sich auch an einem Beispiel mal klar machen. Gut. Jetzt gibt es eben noch weitere dieser lustigen Operatoren, die uns einfach ein bisschen Schreibarbeit ersparen. Und ein weiterer ist der sogenannte Theta-Join. Und Sie sehen, der einzige Unterschied notationell ist, dass an der Fliege unten noch ein Theta dran steht. Und dieses Theta ist nichts anderes als ein Prädikat. Genau wie das P bei der Selektion. Ja. Und auch hier sind wir in der Lage, diesen Operator einfach umzuschreiben. Und das ist ganz simpel. Das heißt, wir nehmen einfach wieder das Kreuzprodukt und statt jetzt wie hier beim natürlichen Verbund so eine Gleichheit als Bedingung zu fordern, können wir beim Theta-Join einfach alles fordern, was wir wollen. Ja. Das heißt, zusammenpassen wird da nicht notwendigerweise über gleich definiert. Das kann eben auch über Ungleichung definiert werden oder was natürlich in Datenbanken auch noch möglich ist, was in der relationalen Algebra so nicht vorgesehen ist, sind Operatoren wie like. Ja? Da können Sie also auf syntaktische Ähnlichkeit prüfen. Also was ist der nächste String, den man hat? Das brauchen Sie zum Beispiel, kennt jeder aus dem Supermarkt, ja? Wenn die Frau oder der Mann so gemacht hat, dann alle schon genervt gucken, dann nimmt die Kassiererin oder der Kassierer das Ding und tippt ein. Da das ja solche Zahlen sind von den Barcodes, vertippen sie sich eigentlich jedes Mal mindestens einmal, aber die Kasse ist schlau und sucht halt das Produkt raus, was einfach von der Nummer her am ähnlichsten ist. Und dann sagt sie, ach ja, nee, klar, wählt es aus und weiter geht's. Ja? Das wäre also so ein typischer Operator, den man sich natürlich noch definieren müsste. Was heißt denn ähnlich? In der Informatik kann man String-Ähnlichkeit zum Beispiel über Levenstein-Distanz formalisieren. Das heißt, die Zahl der Vertauschungen, Ersetzungen und Löschungen, die Sie brauchen, um aus dem einen String den anderen zu machen. Ja, wäre zum Beispiel so ein Ding. Gut. Hier ist zum Beispiel ein anderes Beispiel gegeben. Also hier ist der Join zum Beispiel über A1 größer B1 und A3 größer B2. Ja? Also Sie können da alles hinschreiben, was Sie wollen. Gut. Jetzt noch was, was vielleicht ein bisschen komplizierter ist, zu verstehen, die relationale Division. Okay, gut. Wir können uns irgendwie vorstellen, was es heißt, zwei Tabellen zu addieren, das ist eben quasi die Vereinigung. Aber was heißt denn jetzt um Gottes Willen Division? Ja? Bevor wir die ganzen Definitionen durchlesen, gehen wir einfach mal aufs Beispiel, okay? Und schauen uns das an. Also, wir haben eine Relation R, die hat die beiden Spalten M und V. Und wir haben eine Relation S, die hat eine Spalte, die nur mit V benannt ist. Ja? Wenn wir jetzt L geteilt durch S rechnen, dann meinen wir, dass wir alle die Attribute aus R wollen, die mit allen Attributen aus S in Relation stehen. Das heißt, also wenn wir mal durchgucken, M1, jo, steht mit V1 und V2 in Relation, kommt also ins Ergebnis. Ja? M2, leider fail, steht nur mit V2, nicht aber mit V1 in Relation. Das heißt, wenn Sie sich das Ganze nochmal grundschulmäßig klar machen, 12 geteilt durch 3, heißt doch nichts anderes als, wie oft geht die 3 in die 12 rein? Ja, 4-mal. Ja? Und zwar die ganze 3. Ja? Wenn ich jetzt 11 durch 3 rechne, dann stelle ich fest, ganzzahlige Division wäre nur das 3, das Ergebnis, weil die 3 in 11 nur 3-mal ganz reinpasst. Unten fehlt halt dann noch ein Tacken. Ja? Und das ist hier genau dasselbe bei M2. Das war halt so der Near-Miss sozusagen. V1 fehlt, V2 wäre ja da gewesen, aber leider passt nicht mehr. Ja? Deswegen kommt nur M1 rein. Ja? Und das ist quasi die relationale Division. Formal heißt es einfach, ein Tupel T ist im Ergebnis R durch S, falls für jedes Tupel aus S ein Tupel aus R existiert, sodass wir gerade dieses Matching haben. Das heißt, für alle A aus dem Schema von S muss die Übereinstimmung da sein. Das heißt also, die V1 muss hier jeweils übereinstimmen. Und gerade die Differenz, also die Elemente aus R, die nicht in S sind, ja, die werden jetzt ins Ergebnis T übernommen. Also hier V1, V2 passt zusammen und die, die nicht in S sind, also das M1, das wird hier übernommen. Okay? Das bedeutet diese leicht unzugängliche, sperrige Definition. Und jetzt können Sie sagen, ja, wieso ist es nicht in der Grundalgebra drin? Scheint mir doch ein ziemlich wichtiger oder zumindest schwieriger Operator zu sein. Naja, da wo der Cursor steht, steht jetzt, wie wir R geteilt durch S mit den Operatoren, die wir bisher hatten, aufschreiben können. Ist auch wieder ein bisschen sperrig, aber Sie können mir glauben, das ist schlichtweg das Ergebnis. Ja? Brauchen wir nachher an einer Stelle mal. Insofern haben wir es halt hier auch aufgenommen. So, also, letzter Operator, dann haben wir es geschafft. Ja? Können wir uns noch mal ein bisschen entspannen. Und ja, genau. Der ist allerdings leider auch sehr wichtig. Also die Division kann man sagen, na ja, gut, meinetwegen die Division. Das ist allerdings was, was wir dauernd brauchen werden und was auch so ein bisschen der Feind in mancher Klausur ist, nachher nur als SQL geschrieben. Ja, in der Klausur, wie gesagt, kommt normalerweise keine relationale Algebra dran. Gut, in SQL gibt's halt den gleichen Scheiß auch, ja. Ist halt dasselbe, insofern lohnt sich's hier, kann man auch schon in der Notation versuchen zu verstehen. Gut. Dieses Gamma, dieser Gruppierungsoperator, ist eigentlich nicht, streng genommen, nicht Teil der klassischen relationalen Algebra, aber eben sehr wichtig. Und der hat folgende Notation oder folgende Bedeutung auch. Wir nehmen wieder eine Relation als Argument und Gamma hat zwei Gruppen von Attributen. Nämlich erstmal A, das ist eine Attributmenge, es kann auch ein einzelnes Attribut sein, und F, das ist eine Menge von sogenannten Aggregatfunktionen. So. Also, schauen wir uns erstmal den Fall an, dass wir gar nicht eine Funktion anwenden wollen. Das heißt, im Grunde genommen ist es der simple Fall, wo wir nur gruppieren. Das heißt, wir haben unser Gamma und da unten steht nur eine Attributmenge oder ein einzelnes Attribut. Kann man auch haben. Ja? Es gibt auch den Fall, werden wir gleich noch sehen, wenn unser Gamma nur eine Funktion. Ich sollte vielleicht mal, wie heißen Menschen, die überprüfen, ob die Greiforgane noch funktionieren? Ich glaube, das macht ein Neurologe, oder? Ich weiß es nicht. Ja gut, vielleicht sollte ich das mal machen. Wie auch immer, also das gibt's auch, ja, und das hat dann auch seine Bedeutung. Ja, also, schauen wir uns mal diesen Fall an, ja. Also wir müssen erstmal begreifen, was gruppieren heißt. Offensichtlich haben wir ja eine Studententabelle. Und in der Studententabelle gibt's ganz klar, auch hier an der Universität, es gibt Semester. Und in einem Semester sind so und so viele Studierende. Ja? Das heißt, wir können die Studierenden ganz klar gruppieren nach ihrem Semester. Das heißt, alle, die im fünften sind, packen wir in ein Beutelchen. Alle, die im 112. sind, packen wir ins andere Beutelchen. Also alle Semesterzahlen, die vorkommen, haben nachher eine Gruppe. Und da sind halt 1, 2, 3, 4, 5 so und so viele Studierende jeweils in jeder Gruppe drin. Sorry. Wenn Sie das mit der Studierendentabelle machen, die ich Ihnen schon gezeigt habe, dann kriegen Sie Folgendes raus. Im 18. Semester ist nur ein Studierender, das heißt, das Beutelchen hat nur einen Studierenden drin, genauso das 12er Beutelchen, das 10er, nur im 2er Beutelchen sind bei uns zwei drin. Ja? Hier an der Uni ist es natürlich anders, im zweiten Semester, keine Ahnung, wie viel da sind, 500, 800, 1000, weiß ich nicht. Ja? Das heißt, Sie gruppieren nach einem Attribut, das ist relativ klar. Das heißt, Sie haben vorher eine Tabelle, ja, und die hat, sagen wir mal, 100 Einträge, 100 Zeilen. Ja. Und wenn Sie jetzt bezüglich der Frage des Attributs, nachdem Sie gruppieren, sagen wir mal, 10 verschiedene haben und in jedem Ding, in jeder Gruppe sind 10 nachher auch drin, dann haben Sie eben 10 Gruppen A10, die Sie so auch untereinander jeweils Gruppe für Gruppe schreiben können. Ja? Wenn Sie nach mehreren Attributen gruppieren, ja, müssen Sie natürlich nach jeder Kombination gruppieren. Also Sie können dann nach der Semesterzahl und der Haarfarbe gruppieren. Dann haben wir zum Beispiel im zweiten Semester jetzt ein Beutelchen mit zwei Semestern, die rothaarig sind und ein Beutelchen mit zwei Semestern, die schwarzhaarig sind und eins mit blond und eins mit lila und so weiter, was halt alles so vorkommt. Ja? Und dementsprechend können Sie also auch nach mehreren Attributen gruppieren. Und je mehr Attribute Sie haben, desto mehr Gruppen haben Sie natürlich. Ist klar, weil Sie dann alle Kombinationen berücksichtigen müssen, die es gibt. So. Das haben wir also, glaube ich, kapiert, was Gruppieren heißt. Jetzt ist nur die Frage, was heißt denn das Anwenden von Aggregatfunktionen? Naja, das ist im Prinzip auch wieder simpel. Eine Aggregatfunktion nimmt ein Beutelchen und tut was damit. Zum Beispiel zählen, wie viele drin sind im Beutelchen. Ja? Also Count macht das. Ja? Und das heißt, deswegen steht in unserem linken Beispiel diese Zahl auch hier als weitere Spalte drin. Das ist das Ergebnis. Also wir haben alle, die im 18. Semester sind, in ein Beutelchen getan. Ja, prima, Beutelchen hingestellt. Dann kommt die Count-Funktion, nimmt sich das Beutelchen, guckt rein, 1 und geht wieder weg. Gut, das heißt, und manchmal muss man ein bisschen plastisch sein. Und dann schreiben wir halt die 1 hier rein. Ja? Das Gleiche gibt es eben auch für andere Geschichten, zum Beispiel für Max. Ja? Also wenn es irgendwo ein numerisches Attribut gibt, dann, was da in dem Beutelchen irgendwie anschaubar ist, dann nimmt Max einfach das Maximum davon. Ja? Oder Minimum, oder die Summe, oder Average für den Durchschnitt und so weiter und so fort. Ja? Immer das Gleiche, erst gruppieren, Beutelchen machen und dann eine oder mehrere Funktionen darauf anwenden. Wenn wir eine Funktion anwenden, gibt es das Ergebnis als eine Spalte. Wenn wir mehrere Funktionen anwenden, gibt es das Ergebnis von jeder als einzelne Spalte. Ja? Deswegen kann f, klein f, eben auch eine Menge von Aggregatfunktionen sein. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist das? Ja? Also das können wir vielleicht noch akzeptieren, wenn wir nach einer Menge von Attributen nur gruppieren, aber keine Funktion anwenden, dann kriegen wir halt einfach keine zusätzlichen Ergebnisspalten der Aggregatfunktion. Das ist cool. Ja? Was passiert denn jetzt aber rechts? Was ist, wenn ich gar nicht gruppiert habe? Naja, die Philosophie ist, wenn ich nach keinem Attribut gruppiere, dann habe ich halt nur ein großes Beutelchen und da ist alles drin, was vorher auch drin war. Ja? Das heißt, Sie wenden die Funktion, die Aggregatfunktion, einfach auf die eine Gruppe an, die entsteht, das eine Beutelchen, wenn Sie gar nicht wirklich gruppieren. Ja? Also das ist die Philosophie. Deswegen können wir also auch ein F haben, wenn wir gar kein A haben. Und das ist übrigens auch durchaus ein häufiger Fall. Das heißt, Sie gruppieren gar nicht, Sie nehmen die Originalrelation und berechnen zum Beispiel, wenn da Noten drin stehen, einfach den Durchschnitt. Ja, das gibt dann eine extra Spalte, da kommen die Ergebnisse rein. Ist das richtig? Nein, das mit den Notendurchschnitten ist kein gutes Beispiel. Jedenfalls, Sie nehmen die Aggregatfunktion und wenden sie sozusagen auf das ganze Ding an. Kommen wir noch drauf nachher, wenn wir ein Beispiel haben. Ja? Gut. Also machen wir mal ein paar Beispiele. Ja? Gut. Also, finden Sie die Professorin, deren Vorlesungen nur auf selbstgelesenen direkten Vorgängern beruhen. Also, wir haben die Situation, jemand liest Quantenmechanik 1 und wir haben ja schon gelernt, Analysis 3 ist die Voraussetzung für Quantenmechanik 1. Wir wollen jetzt die Profs haben, die alles selber machen, die also Quantenmechanik 1 machen und alle Vorgänger, also Analysis 3, lineare Algebra 14 und Soft Skills 23, ja, müssen die auch selber halten. Gut, wenn wir uns das mal anschauen, das wäre jetzt so ein Ausdruck, der das macht. Gut, schauen wir es uns einfach mal an, und zwar von hinten, also von rechts nach links. Gut. Also erstmal müssen wir uns überlegen, was für Tabellen wir eigentlich brauchen. Das ist immer die erste Frage, die man sich stellt. Welche Relationen, das heißt, welche Tabellen brauche ich, um meinen Informationsbedarf zu befriedigen? In dem Fall, also klar, es geht um Professoren, also brauche ich auch die Professorentabelle. Das ist schon mal klar. Dann ist klar, wir müssen ja irgendwie wissen, wer was liest. Und das, haben wir gesagt, ist in unserer Vorlesungstabelle reingezogen worden als das Gelesen von Attribut. Das heißt, wenn wir irgendwie die Vorlesungsnummer und den Prof kombiniert haben wollen, dann ist das nur in der Tabelle Vorlesungen möglich. Das heißt, Vorlesungen brauchen wir auch schon mal. Und dann brauchen wir natürlich Voraussetzen, weil um diesen ganzen Vorgänger-Nachfolger-Gedöns hinzukriegen, ja, das steht halt nur in Voraussetzen. Also wir brauchen nicht die Tabelle Assistenten, wir brauchen nicht Hören, brauchen wir alles nicht, wir brauchen nur Professoren, Vorlesungen und Voraussetzen. Gut. Okay, gut. Jetzt ist schon mal klar, wir haben, wie bei dem Beispiel mit den indirekten Vorgängern, wieder sowas wie ein Join. Das heißt, wir müssen offensichtlich die ganzen Vorgänger einsammeln und diese Vorgänger, genau wie die ursprünglichen Vorlesungen, müssen von demselben Prof gehalten werden. Das heißt, wir haben hier wieder was, wo wir Sachen mehrfach brauchen. Und deswegen ist Vorlesung hier auch zweimal vorhanden. Einmal als V1 umbenannt und einmal als V2 umbenannt. So. Und diese Bedingungen, die wir hier unten haben, das sind alles Theta-Join-Bedingungen. Das heißt, im Grunde genommen wird ein großes Kreuzprodukt gebaut, ja, und das ist eine riesen breite Tabelle, wo alles mit allem kombiniert ist, und da wählen wir uns jetzt nur die Zeilen aus, die gewisse Zusammenpassbedingungen haben. Und diese Zusammenpassbedingungen, die stehen gerade hier unten als Prädikat hier von diesen Theta-Joins. Theta-Join war ja was eigentlich relativ simpel war, das war einfach nur die Selektion mit einem Prädikat angewandt auf Kreuzprodukt. Ja? Also insofern nichts Mystisches. Ja? Gut, und jetzt schauen wir uns diese Zusammenbaubedingungen mal an. Also, offensichtlich muss doch gelten, die Vorlesungsnummer in V2, die muss ein Vorgänger sein. Ja? Und zwar von was? Naja, gut, bei dem Join hier muss klar sein, die Vorlesungsnummer in V1 muss ein Nachfolger sein. Und es muss gelten, dass wir V1 gelesen von ungleich gelesen von in V2 haben. Jetzt kann man sich fragen, Moment, wir wollen doch die zusammenpassen haben. Ja, gut, das ist jetzt einfach hier mal so rumkonstruiert. Warum? Weil wir folgende Logik haben. Wir sagen nämlich, wir wollen uns einfach die Professoren raussuchen, die ihre Vorgängervorlesungen nicht selbst halten und die nachher von Professoren abziehen, weil dann kriegen wir genau die Profs raus, die sozusagen ihre Vorgänger auch tatsächlich halten. Ja? Das heißt, sie könnten den ganzen Kram auch anders haben, indem sie hier die Bedingungen anders formulieren und vorne das Professoren-Minus weglassen. Jetzt kann man sagen, ja, wie mache ich es denn jetzt? Gibt es da immer verschiedene Methoden? Ja, es gibt immer verschiedene Wege, zum gleichen Ergebnis zu kommen, leider, also ganz oft. Das ist halt jetzt eine Art. Und Sie machen ja bestimmt alle die Hausaufgaben, alle, weil es sehr wichtig ist. Und in den Hausaufgaben stehen natürlich solche Aufgaben auch drin. Und wenn Sie zu einem anderen Ergebnis kommen, muss nicht falsch sein, als es in der Lösung ist. Ja, ist halt einfach ein anderer Weg. Das heißt, wir haben hier also genau die, wo es nicht zusammenpasst, und die haben wir jetzt hier über diese verschiedenen Joins nachher irgendwie gefunden. Das Ganze machen wir am Ende, projizieren wir das noch auf das Schema von Professoren, um eine professorenartige Tabelle überhaupt zu kriegen, die wir dann von Professoren auch abziehen können. Sie erinnern sich, Mengenoperatoren, da bedarf es Schemagleichheit. Ja, sonst Laptop minus Stuhl kann man nicht rechnen. Man kann aber wohl Professoren minus eine Tabelle rechnen, die die gleichen Spalten wie Professoren hat. Ja? Gut. Und jetzt nochmal diese Konstruktion. Also Vorgänger, also die Vorlesung, um die es geht, muss Vorgänger haben. Ja? Und wir müssen natürlich sicherstellen, dass wir hier eine Vorlesung haben, die vom jeweiligen Prof auch gelesen wird. Ja? Und dann müssen wir halt genau die Geschichten haben, dass das, was in V2 gelesen von ist, ja, nicht das ist, was in V1 gelesen von ist. Und das sind dieses V1 Vorlesungsnummer gleich Nachfolger und Vorgänger gleich V2 Vorlesungsnummer. Das sind gerade diese Geschichten, die wie vorhin hier in diesem Beispiel, was wir hier hatten, die das Zusammenpassen an dieser Nahtstelle definieren. Ja? Einfach um die Vorgänger überhaupt mal zu finden. Ja? Also sowas Ähnliches in dem Fall. So, das war jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Zweites Beispiel. Also, wir wollen die Studis haben, die Vorlesungen hören, für die ihnen die Voraussetzungen fehlen. Das heißt, jemand hört Quantenmechanik 1, ohoho, ohne Analysis 3 gehört zu haben. Schweres Verbrechen. Ja? Ist natürlich kein Verbrechen, weil man kann sich alles selber beibringen. Gut. Wie geht das? Ja? Also eine Möglichkeit, eine Möglichkeit ist jetzt die folgende. Wir haben hier wieder so ein schönes Konstrukt, wo wir eins vom anderen abziehen. Wie gesagt, wir müssen das mit dem Abziehen nicht unbedingt machen, es kann auch andere Wege geben, das zu machen. Also, wir konstruieren uns eine hypothetische Ausprägung von Hören, die dann gelten müsste, wenn alle Studis auch ihre Vorvorgänger wirklich hören würden. Und das ziehen wir dann die von Hören ab oder Hören ziehen wir von dieser Menge ab, die tatsächliche Ausprägung. Und übrig bleibt natürlich die Menge der Einträge von Studis, die sozusagen unkonventionell studieren und Quantenmechanik hören, ohne Analysis gehört zu haben. Ja? Gut, jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, gut. Also offensichtlich, wenn wir das Ganze mal wieder auseinanderdröseln. Also hier haben wir offensichtlich ein Join. Ja, und das ist hier irgendwie diese Klammerung. Okay, wenn ich alles täuscht, müssen wir mal die Klammern zählen. Ja, genau, das ist diese Klammerung. Das heißt, am Ende packen wir das zusammen, was mit Studenten eben zusammenpasst. Ja, gut. Jetzt müssen wir das nochmal hier verstehen. Also wir haben hier wieder ein Theta-Join. Das heißt, wir haben hier diese Bedingung, Vorlesungsnummer gleich Nachfolger in Voraussetzen und das packen wir zusammen mit Hören. Das heißt, offensichtlich haben wir am Ende hier eine Tabelle, die diejenigen Sachen spezifiziert, die überhaupt irgendwelche Nachfolger haben und die von irgendwem gehört werden. Ja? Und das Ganze projizieren wir, weil uns nur die Spalten interessieren, auf Matrikelnummer und Vorgänger und machen am Ende noch eine Umbenennung. Ja? Das heißt, das, was hier in der Ergebnistabelle hier an dieser Stelle, ja, Vorgänger heißt, das wollen wir in Vorlesungsnummer umbenennen. Und hier kommt genau dieser Abziehschritt, der hier verbal oder schriftlich beschrieben ist. Ja? Und der Join am Ende ist einfach nur nochmal sozusagen Ergebniskosmetik, weil uns ja Studierende interessieren und nicht Vorlesung. Okay? Das heißt, am Ende haben wir eine Tabelle, wo wir außer den Studis, die so unkonventionell studieren, auch noch das drinstehen haben, inwiefern sie denn unkonventionell studieren. Also nochmal diese Konstruktion. Wir haben Voraussetzen und suchen uns hier die Vorlesungsnummern raus, die hier als Nachfolger auftauchen in Voraussetzen. Ja. Diejenigen schauen wir uns an und joinen die mit Hören. Das machen wir dann mit einer Umbenennung und einer Projektion uns so zurecht, dass wir es von Hören abziehen können und am Ende joinen wir es noch mit Studenten. Ja? Auf diese Weise können wir unseren Informationsbedarf befriedigen hier an der Stelle. Letztes Beispiel. Finden Sie die Professoren? Ups, das haben wir aber schon, oder? Ja, haben wir schon. Fehler. Gut. Ja, passt. Gut, haben wir schon. Habe ich zweimal auf den Folien auch gut. So, prima. Haben wir halt nur zwei Beispiele. Auf den Hausaufgabenblättern sind noch mehr Beispiele. Und jetzt, also das Gefühl an der Stelle ist meistens so, ja, weiß ich nicht, kann sein, dass ich dann mit bisschen Nachdenken kapiere, warum der Ausdruck das macht, was da geschrieben steht. Aber um Gottes Willen selber werde ich die nie konstruieren können. Ja? Und ja, also auch ich, als ich die Aufgabenblätter gemacht habe, muss natürlich nachdenken und braucht meine Zeit, weil man ist halt einfach nicht geübt in dem Kram. Es ist aber gar nicht so wahnsinnig schwer, weil die meisten Anfragen viel, viel einfacher sind und vor allen Dingen in SQL geht es ein bisschen standardisierter. Ja? Also nicht verzweifeln an der Stelle, aber durchaus mal damit rumprobieren. Denn wir erinnern uns, relationale Algebra haben wir gemacht, damit wir SQL mehr verstehen. Ja? Also Einladung, Aufgabenblätter angucken und versuchen. Ja? Gut. Jetzt beenden wir das ganze Trauerspiel mit der relationalen Algebra und schauen uns einfach mal an, wie geht's denn jetzt wirklich in SQL. Gut. SQL steht für Structured Query Language und ist, wie man lesen kann, eine Umsetzung der relationalen Algebra für unsere Datenbanken, für unser Datenbankmanagementsystem. Und wir haben da verschiedene Teilsprachen. Erstmal haben wir eine Sprache, die Data Definition Language, DDL, mit der wir überhaupt mal unsere Tabellen erzeugen können. So ein typischer Befehl ist halt create table. Ja. Das, würde ich mal sagen, ist im Wesentlichen Verwaltung. Und es ist klar, wenn ich Tabellen will, muss ich sie irgendwann auch mal erzeugen. Die fallen ja nicht vom Himmel, typischerweise. Ja. Es kann auch sein, dass Ihnen einer mal eine DVD gibt, wo eine Datenbank schon drauf ist, müssen Sie halt kein Create mehr machen. Dann müssen Sie zum Beispiel nur noch die Data Manipulation Language benutzen. Mithilfe derer können Sie nämlich die Tabellen ändern. Sie können also Zeilen hinzufügen, ja, oder Zeilen löschen und so weiter. Und ein Teil davon, formal ein Teil davon, ist das, was die relationale Algebra eigentlich macht. Denn wir haben in der relationalen Algebra nichts gesehen von Create Table, ja. Wir haben auch nichts gesehen von Löschen. Was wir gesehen haben, ist im Prinzip eine Sprache für Anfragen. Und das ist auch der wesentliche Hauptteil von SQL, nämlich die Query Language, die uns es erlaubt zu suchen. Und auch hier ist wieder genau die gleiche Logik am Werk. Sie nehmen eine Menge von Tabellen, basteln sich einen SQL-Ausdruck zusammen, der Ihr Informationsbedürfnis befriedigen soll. Und als Ergebnis kriegen Sie eine Antworttabelle. Genau das. Okay, ja. Also das ist das, was uns immer beschäftigt, unsere Uni-Datenbank. Ja? Mit den Tabellen. Und diese Tabellen haben genau hier für unsere Welt mal diese Beispielausprägung. Kommen wir häufiger mal drauf zurück. Und das ist es. Ja? So. Als erstes müssen wir uns noch mal ein bisschen zurückerinnern an den relationalen Entwurf. Und im relationalen Entwurf, was haben wir gemacht? Im relationalen Entwurf haben wir unsere Entities und unsere Beziehungen umgewandelt in Tabellenstrukturen und haben dann auch diese Verfeinerung gemacht. Und da ging es darum, dass diese Spalten nicht nur einen Namen hatten, sondern die hatten auch jeweils einen Typ. Und bei dem Typ haben wir zum Beispiel informell String und Int und so weiter hingeschrieben. Das sind jetzt die Datentypen, die es tatsächlich in Datenbanken gibt. Int heißt also formal eigentlich richtig Integer. Und dann für String gibt es sogar zwei verschiedene. Nämlich String heißt eigentlich entweder Character von N oder var Character von N. Character von N sind einfach N-Zeichen lange Zeichenketten und var Character sind einfach N-lange Zeichenketten, die aber auch kürzer sein dürfen, also die in der Länge variieren. Numeric ist ein weiteres Zahlenformat, nämlich ein Zahlenformat für Fließkommazahlen. Mit genau P vor Kommastellen und S nach Kommastellen. Ja? Das wäre also praktisch die Variante wenn wir jetzt nicht Semester, was ja eine typische Integerzahl ist, sondern was weiß ich, was sind denn so, naja, Größe. Ja, Größe können Sie auch in Zentimetern hinschreiben, dann ist es wieder ein Integer. Wenn Sie es aber als Meter hinschreiben, brauchen Sie ja Komma, ja, weil ansonsten ist die Angabe ein bisschen sinnlos. Da können Sie dann zum Beispiel Numeric nehmen. Dann gibt es hier noch ein paar andere, nämlich Blob für große Binärdaten. Das ist durchaus interessant, wenn Sie zum Beispiel, nehmen wir mal an, Sie sind Facebook und haben eine Datenbank und Sie wollen die ganzen Bilder, die die Leute so schießen von ihren Partys oder was auch immer sie machen oder von dem Essen, was sie gerade essen, dann müssen es natürlich diese binären pixelweisen Image-Daten auch irgendwo in die Datenbank speichern. Das wäre zum Beispiel ein Blob. Ja? Klob ist für Texte. Dann gibt es noch Date für Datumsangaben. Ja? Das ist deswegen interessant, weil ein Datum ist natürlich ein Bezeichner für einen bestimmten Zeitpunkt hier auf der Erde. Ja? Und das wissen Sie selber, das hat in verschiedenen Sprachen natürlich sehr viele verschiedene textuelle Repräsentationen. Also eine englischsprachige Datumsangabe ist was ganz anderes als eine deutsche. Das heißt, was Sie hier als Date speichern, ist sozusagen eine abstrakte Variante davon. Und das können Sie sich dann einfach in irgendwelchen Sprachen oder irgendwelchen Ausgabeformaten ausgeben lassen. Ja? Was zum Beispiel unter Informatikern sehr beliebt ist, um Zeitpunkte anzugeben, ist kein Witz, sind die Millisekunden, die seit dem 01.01.1970 vergangen sind. Ja? Ist bizarr, ist aber so, hat große Vorteile, weil das einfach eine Integerzahl ist. Und das ist natürlich ein sehr unleserliches, abstraktes Format. Ja? Also wenn Ihre Apple Watch plötzlich nur noch das anzeigen würde, würde man wahrscheinlich zurückgehen lassen, das Produkt. Aber ist ohnehin nicht sehr sinnvoll. Habe ich das gesagt? Naja, gut, habe ich nicht gesagt. Aber ich finde es immer wieder bemerkenswert. Ich war letztens im Apple Store. Ja, Sie kennen den Apple Store am Marienplatz. Eine sehr interessante Kathedrale des Hightech. Ja. Vor allen Dingen stinkt es da immer wie in einer Turnhalle. Warum? Weil N100 Leute im Wahn, ja, samstags mittags sich aneinander vorbeidrängeln. Ich habe die Apple Watch berührt. Oh Gott, und dann fallen sie auf die Knie und beten und freuen sich, was auch immer. Also mir ist es unklar, ja, warum man da reingeht. Ich war ja auch drin, naja gut, aber ich wollte auch nur was kaufen. Keine Apple Watch, finde ich ein unsinniges Produkt. Naja, gut. Okay, XML ist für XML-Dokumente. Also, Data Definition Language macht Tabellen. Ja, wie macht es die? Naja, mit Create zum Beispiel. Und das ist eigentlich ziemlich simpel, also Create Table, wie soll die heißen? Professoren. Und dann machen wir einfach in runden Klammern unsere relationale Modellierung. Das heißt, wir haben zum Beispiel für so eine Entity-Tabelle die Attribute und die Typen hinten dran. Also Personalnummer, Integer, Name, Var-Character, Rang, Character, Raum, wie Integer. Jetzt steht da natürlich noch ein bisschen anderer Krempel drin in dem Beispiel, nämlich einmal diese Bedingung not null, dann die Bedingung auto increment, dann die Bedingung primary key und so weiter. Ja? Das sind Bedingungen, die Sie stellen an die jeweilige Tabelle und speziell im Zusammenhang mit dem jeweiligen Attribut, die Sie halt einfach so wollen. Eine Sache, die wir auf jeden Fall haben sollten, ist die Auszeichnung des Schlüssels. Ja, das ist das, was Sie durch Unterstreichen in der relationalen Modellierung gemacht haben oder im relationalen Entwurf. Und das ist hinten das Primary Key. Das heißt, Personalnummer soll unser Schlüssel sein. Not null, das kann man sich aus dem Englischen schon erschließen, heißt einfach, wir akzeptieren hier keine Null-Werte. Das heißt, wir müssen hier immer bei allen Zeilen Einträge haben. Das ist sinnvoll bei Primary Key sowieso. Bei Name ist es auch sinnvoll. Und bei den, warum steht es jetzt bei Rang und Raum nicht? Naja, gut, wenn Sie einen Prof neu berufen, dann hat der vielleicht noch keinen Raum und beim Rang wissen wir auch noch nicht, ob der W3 oder W2 ist, aber es gibt ihn schon. Er hat eine Personalnummer und einen Namen. Ja, deswegen ist das okay. Auto Increment sagt einfach, zähle immer um 1 hoch, wenn ich einen neuen Prof einfüge. Ja? Es mag da je nach Datenbankdialekt noch andere geben, die interessieren uns aber nicht so besonders, nur dass Sie es mal gesehen haben. Not null können wir offensichtlich auf groß oder können wir groß oder klein schreiben. Das ist für uns hier in der Vorlesung auch Wurst, ob Sie es groß oder klein schreiben. Ja? Also Sie können mit create also Tabellen erzeugen, dann können Sie mit alter Tabellen verändern. Und da gibt's dann schon zumindest Dinge, die auch als relationale Algebra schreibbar sind. Also rename to zum Beispiel, wenn ich also eine Tabelle, die Proessoren hieß, kreiert habe, dann muss ich damit nicht leben. Ich kann das F einfügen, indem ich einfach sage, verändere die Tabelle Proessoren, indem du sie zu Professoren umbenennst. Ja? Ich kann auch Spalten hinzufügen, zum Beispiel den Familienstatus als String, der maximal 50 Characters lang ist. Ich kann ganze Spalten wegschmeißen, zum Beispiel wenn ich eine Spalte Wohnort hatte, dann kann ich sie einfach mit Drop Column wieder wegschmeißen. Oder ich kann eine Spalte ändern, zum Beispiel wenn ich oben die Designentscheidung getroffen habe, dass Namen maximal 30 Characters lang sind, ja, dann kann das schlecht sein, wenn ich eben einen Professor habe, der Graf Freiherr von Schnitzenpitz Herrenhausen Rotzenstein heißt, ja, dann ist es vielleicht besser, dem Mann oder der Frau Genüge zu tun. Und deswegen hat irgendwer mal gesagt, ja, ursprünglich waren es 30, der Herr Rotzenstein, den müssen wir auch drin haben, deswegen sind es jetzt 50. Weiß ich nicht, ob der reinpasst, aber passt schon. Steht halt nur noch Freiherr drin, ist auch gut. Ja, gut. Weiter im Text, also das betraf die Tabellen. Das heißt, wir können uns jetzt wunderbare leere Tabellen bauen, die ganz toll sind und die wir auch verändern können. Wie bringen wir jetzt die Zeilen rein? Naja, mit Insert. Ja? Insert into hören. Und ja, was wir da reinschreiben, können wir entweder in so einer literalen Weise tun. Das heißt also hier zum Beispiel, wenn wir in Studenten was einfügen, können wir jetzt den Archimedes einfügen. Ja? Jetzt wissen wir, Studenten hat aber mehr als 2 Spalten eigentlich. Haben wir die Studenten? Nämlich 3. Ja? Semester ist auch drin. Das heißt, wenn jetzt der gute Archimedes neu aufgenommen wird und wir nicht wissen, in welches Semester wir ihn tun, dann können wir das so hinschreiben. Und dann wird einfach der Semesterwert auf null gesetzt. Ja? Sie können aber natürlich auch eine Zeile einfügen, wo Sie alles wissen. Also 28.12.1 Archimedes 1. Ja? Können Sie auch machen. Das hier oben ist schon eine geschachtelte Variante. Ja? Das heißt, wir fügen in unsere Tabelle hören etwas ein. Und zwar jetzt keine einzelne Zeile, sondern eine ganze Menge von Zeilen. Und das ist im Prinzip ein Beispiel, wo wir eine ganze Tabelle in eine Tabelle einfügen, nämlich die Tabelle, die dadurch zustande kommt, dass wir alle Studenten mit allen Vorlesungen zusammenpacken. Können wir jetzt auch noch nicht verstehen, weil wir noch gar nicht wissen, was Select ist. Hier an der Stelle also nur als Beispiel nach dem Insert into können entweder auch eine Zeile kommen, mehrere Zeilen oder wieder eine Unteranfrage, die uns wieder was Neues aus dem Datenbestand zusammenbaut. In der Regel ist das nicht sinnvoll, weil wenn Sie irgendwo was einfügen, was es eh im Datenbestand gibt, dann ist es ja eine gewisse Redundanz. Die Redundanz kann nur dann sinnvoll sein aus Performancegründen. Also Sie wollen sich eine komplexe Sache vorberechnen lassen, wollen sich die Ergebnisse merken, dann kann man sowas machen, im Allgemeinen aber eigentlich lieber nicht. So. Wie gesagt, hier beim Archimedes kommt hier ein Nullwert rein. Ja? Gut, wenn wir die Tupel reinbraten können, dann sollten wir sie aber auch löschen können. kein Problem, können wir nämlich mit Delete, Delete from Studenten, und dann haben wir zum ersten Mal eine Bedingung, und diese Bedingung machen wir immer mit dem Schlüsselwort where klar. Ja? Nämlich hier zum Beispiel, also wir löschen alle Studis, die länger als 13 Semester studieren, weil exmatrikuliert, weil zu lange dabei. Ja? Es gibt übrigens in der Informatik eine Legende, der hat tatsächlich, wann hat der angefangen zu studieren? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Ende der 80er. Ja? Also der ist, glaube ich, mittlerweile im dreistelligen Semesterbereich. Der hat irgendwie, glaube ich, eine Studienordnung, die das noch erlaubt. Die ist, glaube ich, noch in Maschine geschrieben oder so. Also den gibt's. Und der wird aber dann wahrscheinlich auch irgendwann mal mit diesem Befehl entfernt werden. Wahrscheinlich. Vielleicht macht er auch irgendwann seinen Abschluss. Man weiß es nicht. Ja? Also wenn Sie was löschen können, dann können Sie natürlich auch Tupel verändern. Und das geht mit Update. Entweder Sie sagen, ich habe hier auch eine Where-Bedingung, kann also sagen, Update Studenten, Where Semester größer 13, und dann kann ich irgendwas damit tun. Und was ich damit tue, steht hinter Set. Ja? Das heißt, ich kann sie mit Where rausfinden und kann dann mit Set irgendwas verändern. Ich kann das Where aber auch weglassen. Wenn ich das Where weglasse, dann mache ich automatisch das, was ich updaten will, mit allen. Das heißt, zum Beispiel, wenn das neue Semester da ist, dann gehe ich vielleicht zuerst hin und zähle die Semestercounts von jedem oder jeder hoch und brate dann die Neulinge extra rein. Ja? Also das macht zum Beispiel der Befehl Update Studentenset Semester gleich Semester plus 1, zählt einfach diesen Count, dieses Attribut bei jeder Zeile um 1 hoch. Ja? Gut. So. Jetzt, das ehrlich gesagt sind Sachen Create, Alter, Insert, Delete und Update. Die braucht man natürlich, die interessieren uns für den Rest der Vorlesung aber nicht mehr so besonders. Was uns für den Rest der, Vorlesung, erstens ist es keine Vorlesung, zweitens ist es nur die Hälfte der Zentralübung. Was uns hier noch interessiert in Datenbanken sind praktisch nur noch Selects. Ja? Denn hier haben wir auch wieder den Schluss zurück zur relationalen Algebra. Das ist also nichts anderes als eine textuelle Aufschreibung der relationalen Algebra. Und Select macht nichts anderes als nimmt sich ein paar Tabellen, formuliert eine Where-Bedingung und gibt das Ganze aus. Das heißt, wir haben also immer diese drei Teile, Select, und nach dem Select werden die Spalten genannt, die uns interessieren. Nach from werden die Tabellen genannt, die uns interessieren. Und nach where wird die Bedingung genannt, die uns interessiert. Ja? Das heißt also, wenn ich Personalnummer und Name aus Professoren will, wo der Rang C4 ist, dann ist das Ergebnis eine zweispaltige Tabelle mit allen C4 Professoren. Und zwar nur diese beiden Spalten, die ich hier angegeben habe. Jetzt wird der aufmerksame Zuhörer sich schon gedacht haben, was ist denn jetzt der entsprechende Ausdruck in relationaler Algebra? Wer hat einen Tipp? Okay, gut, ich habe es mich das letzte Mal schon unbeliebt gemacht, indem ich Leute angesprochen habe. Dann erzählt der Onkel es heute selbst. Also, die allgemeine, ungeschachtelte Select-Anfrage lässt sich so in relationaler Algebra ausdrücken. Ehrlich gesagt, super simpel. Sie nehmen also alle Tabellen, die nach from stehen, R1 bis RK, machen ein riesiges Kreuzprodukt. Dann wenden Sie das Selektionsprädikat P, was nach where steht, an, machen also eine Selektion. Und hinterher machen Sie noch eine Projektion und nehmen nur die Spalten A1 bis AN, die Sie auch interessieren. Ja? Jetzt kann man sich fragen, ja, warum hat man denn nicht die Anfragesprache gleich in relationaler Algebra gemacht? Auch hier wieder ein Beispiel aus der Apple-Welt. Ja? Ich habe ja seit neuestem auch einen Apple in der Arbeit. Und das Erste, was einem auffällt, wenn man Apple-Produkte nutzt, ist, do it the Apple way or don't do it at all. Das heißt also, wenn man zum Beispiel sowas Exotisches will wie eine geschweifte Klammer. Ja, bei einem Windows-Rechner sucht man sich einfach auf der Tastatur die geschweifte Klammer, drückt Alt-Gr und die Taste. Wenn Sie eine Apple-Tastatur haben, da ist da einfach keine geschweifte Klammer drauf. Warum? Du brauchst keine geschweifte Klammer. Geschweifte Klammern sind überschätzt, du willst es nicht. Doch, will ich doch. Deswegen habe ich sie mir mit Folienstift draufgeschrieben auf meine Tastatur, weil ich brauche geschweifte Klammern. Ich will sie, ich weiß es, ich will sie. Ja? Genauso wie die eckigen Klammern, genau dasselbe, ich will sie einfach. Und wer weiß es, wo ist die Tilde bei Apple? Was? Tilde? Was will der Mann? Tilde? Was ist das? Das ist dieses komische wellenförmige Teil. Das ist natürlich auf dem N, ja? Man muss Alt-N drücken für Senior, ja? Nee, ist klar. Ich weiß es nicht auswendig, auch hier wurde der Folienstift benutzt, ja? Warum bin ich jetzt hier drauf gekommen? Apple. Ich wollte irgendwas ganz pädagogisch Wertvolles sagen. Was wollte ich denn sagen? Ich habe es vergessen bei meiner ganzen Rede. Übersetzung in die Relation. Ach ja, genau. Man ahnt es schon. Warum gibt es keine relationale Algebra direkt als Anfragesprache? Naja, finden Sie mal das Roh auf Ihrer Apple-Tastatur. Ja, das ist schon auf der Windows-Tastatur eher schwierig. Gibt es wahrscheinlich auch so gar nicht. Das heißt einfach, SQL ist schlicht eine lesbare, textuell lesbare Variante der relationalen Algebra. Und wenn man sich's mal durchliest, wähle aus das Folgende aus folgenden Tabellen, wo Folgendes der Fall ist. Ja? Also der Anspruch an SQL ist, man soll es lesen können. Und ein S, ein E, ein L, ein E, ein C und ein T kann man finden. Deswegen ist das Ganze einfach hier etwas praktischer zum Tippen. Welcher Professor liest Mäeutik? Tja. In relationaler Algebra, relativ simpel. Erste Frage, die man sich immer stellt, welche Tabellen brauche ich, um meinen Informationsbedarf zu befriedigen? Naja gut, wenn nach Professoren gefragt ist, dann brauche ich wohl die Professorentabelle. Wenn danach gefragt ist, wer was liest, brauche ich die Vorlesungstabelle. Brauche ich sonst welche? Nein, es ist nicht nach Studis gefragt, nicht nach Hören, nach nix, die reichen mir. Ja. Was muss ich tun? Ich muss einfach einen natürlichen Join machen. Hier einfach mal in der Variante mit dem Selektionsoperator geschrieben. Das heißt, die Personalnummer des Profs muss mit dem Gelesen von Attribut in Vorlesungen übereinstimmen. Und als zweiter Teil der Bedingung muss die nicht zurückpfeifen Klappe halten. hier der Titel Mäeutik sein. Ja, das ist schon das. Also wir nehmen uns alle Kombinationen aus Professoren und Vorlesungen, ist riesig, ja, und da wählen wir uns die aus, die uns passen. Und am Ende wollen wir nur Name und Titel des Profs haben. Da kann man jetzt sagen, das steht aber nicht in der Frage. Ja, steht nicht in der Frage, habe ich jetzt halt mal so gemacht. Ja. Sie können auch meinetwegen alles aus Professoren dahin tun, was auch immer. Okay? Gut. Und das in Select geht das so, Select Name, Titel, from Professoren, Vorlesung. Und Sie sehen schon, die Where-Bedingung ist wirklich genau gleich hier zu dieser Aufschreibung. Das ist immer das Grundding, was Sie zuerst mal versuchen sollten. Also ein normales Select mit diesen Geschichten. Ja? Wenn nach Zahlen gefragt ist oder nach Summen oder nach Durchschnitten oder nach sonst was, dann wiederum erinnern wir uns an unseren Gamma-Operator, da brauchen wir irgendwann ein Group by und die Aggregatfunktionen, das kriegen wir aber noch das nächste Mal genauer. Das ist so ein anderer typischer Fall, wie wir das aufbauen. Und diese Geschichte mit dem Abziehen von und so weiter kommt eher selten vor. Ja, also das meiste Zeug ist eher straightforward zu konstruieren. Ja? Und das ist einfach, um Ihnen das nochmal bildlich klar zu machen. Also Es gibt die Professoren, es gibt die Vorlesungen, wir haben das riesige Kreuzprodukt und aus dem riesigen Kreuzprodukt wird jetzt selektiert und am Ende haben wir dann noch die Projektion, um nachher nur noch Name und Titel zu haben. Ja, also nochmal zurück, das ist einfach nur das Kreuzprodukt, jedes mit jedem ist hier nochmal aufgeschrieben, dann wenden Sie auf dieses jedes mit jedem die Selektion an. Das heißt, Sie machen eigentlich effektiv einen natürlichen Join und am Ende wollen Sie ja nicht diese 8 Spalten haben, sondern Sie interessieren sich nur für den Prof. Das hier ist im Prinzip auch unsinnig, denn Sie haben ja nach Mäeutik schon gefragt. Also könnten Sie im Prinzip dieses Titel hier auch weglassen, dann haben Sie nur den Namen fertig. Ja? Auch hier zur Logik, wenn wir diesen Bedarf uns anschauen, findet den Prof, der Mäeutik liest, dann erwarten wir ja eigentlich keine Tabelle, sondern wir erwarten einen Namen. Ja, wird halt vom Sokrates gelesen. Die Logik ist immer, immer, immer bei Datenbanken. Sie haben eine Anfrage, die nimmt Tabellen und als Antwort gibt sie Ihnen wieder eine Tabelle. Dass diese Tabelle auch aus einer Spalte und einer Zeile bestehen kann, hat ja kein Mensch gesagt, dass das nicht der Fall ist. Ja? Das heißt also, wenn wir hier Titel tatsächlich weglassen würden, dann hätten wir eine Ergebnistabelle mit einer Spalte und einer Zeile. Das ist das Äquivalent von einem Wert. So ist es halt. Ja? Also das immer im Kopf haben. Gut, jetzt ist es natürlich so, wir haben ja schon gesagt, wenn wir mehrere Relationen haben, und wir haben in der Regel immer mehrere Relationen, die wir einbeziehen wollen, dann gibt es zwei Aspekte, die uns geneigt erscheinen, die es uns geneigt erscheinen lassen, diese Dinge anders zu benennen. Erster Aspekt, Schreibarbeit. Ja? Das heißt, wenn Sie Bedingungen formulieren wollen, es ist viel cooler, Sie haben einzelne Symbole, dann können Sie die Bedingungen nämlich viel kompakter notieren. Zweiter Aspekt, wie bei dem Vorvorgänger-Ding, da mussten wir umbenennen, weil wir sonst überhaupt die Bedingungen gar nicht formulieren konnten. Wir brauchten also eine Voraussetzung als V1 und eine Voraussetzung als V2, um überhaupt die Zusammenbaubedingungen formulieren zu können. Ja? Und deswegen gibt es eben solche Tupelvariablen, ja, die in folgender Weise eingesetzt werden, nämlich nach dem from ist ja immer eine Liste von Tabellen, von Relationen und denen geben Sie hinten einfach Namen. Also from Studenten S, Hören H und Vorlesungen V, where, und jetzt sehen Sie, die Bedingung ist wesentlich knapper tippbar als hier oben. Das heißt, das ist die gleiche Anfrage wie das. Ja, bloß hier können Sie sehr viel kompakter die Bedingungen notieren und Sie sind auch in gewisser Hinsicht ja, leichter in der Lage zu sagen, was Sie denn tatsächlich wollen. Das heißt also, hier haben wir praktisch unsere qualifizierten Attributnamen zurück, die wir vorhin bei der relationalen Algebra auch schon hatten. Das heißt, Sie interessiert der Studentenname und der Vorlesungstitel. Das ist hier klar. Denn Titel, Studenten haben keinen Titel und Vorlesungen haben keinen Namen, wir haben nur einen Titel. Aber wenn Sie halt Sachen mehrfach haben oder Sie haben Tabellen, deren Attribute halt gleich benannt sind, dann können Sie halt sagen, nein, mich interessiert jetzt der Name von der Tabelle und nicht der Name des Attribut, also das Attribut Name aus der anderen Tabelle. Ja? Deswegen sind diese Tupelvariablen meistens recht günstig. So, jetzt haben wir gesagt, wir setzen mit unserer Anfragesprache ja nur die relationale Algebra um. Das heißt, offensichtlich muss es irgendwo auch diese Mengenoperatoren geben und die gibt es auch, zum Beispiel das Union. Ja? Und Sie sehen es ja schon, links ist das Ganze in SQL aufgeschrieben, rechts in relationaler Algebra. Also Professoren, Studenten zusammenpacken. Natürlich erst, wenn ich Schemagleichheit hergestellt habe, zum Beispiel indem ich nur das Attribut Name rausprojiziert habe. Dann habe ich halt eine einspaltige Tabelle von den Profs, eine einspaltige Tabelle von den Assis, zusammen und fertig. Ja? Und jetzt, wenn Sie sich fragen, warum denn so und nicht so? Ja? Antwort, die Reihenfolge der Zeilen spielt keine Rolle. Ja? Es ist Zeilen, ob jetzt die eine zuerst steht, das ist wurscht. Ja? Und es geht halt hier in SQL mit Union. Sie sehen schon, es gibt Klammern, die Sie verwenden können. Und diese Klammern trennen natürlich die Unteranfragen voneinander ab. Das heißt, diese Unteranfrage, Select Name from Assistenten, gut, was fällt uns auf? Erstens, es gibt keine Where-Bedingung. Das heißt, wir selektieren überhaupt nichts aus. Wir wenden keine Bedingungen an. Zweitens, es gibt nur eine einzige Tabelle, auf die Select angewandt wird, nämlich Assistenten. Und das heißt, von diesem ganzen großen Ausdruck, der Select normalerweise ausmacht, nämlich dieser ganze große Ausdruck, da bleibt nur die Umbenennung nachher übrig, hier jetzt in unserem Beispiel. Weil wir haben keine Bedingung, wir haben auch nur eine einzige Relation, also es gibt kein Kreuzprodukt, keine Selektion, es gibt nur eine Umbenennung. Das heißt, da deswegen ist diese Teilanfrage, genauso wie diese Teilanfrage, eigentlich nur eine Projektion. Das Ganze gibt's mit Intersect und Minus ganz analog. Okay? So. Gut. Machen wir das Exists noch? Nein, wir machen es nicht. Warum? Weil wir heute Brückentag haben, weil ich gute Laune habe und weil eh nur noch 4 Minuten sind. Deswegen sehen wir uns nächste Woche an dieser Stelle zurück und dann machen wir die Datenbanken fertig. Das nächste drauffolgende Mal fangen wir an mit Java. Very nice. Tschüsschen.